Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
2050. Bis dahin will Europa klimaneutral sein, um seinen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung zu leisten. Klammer auf, an der wir ja gut mit Schuld sind, vor allem historisch betrachtet, im industriellen Maßstab Dinge zu verbrennen, das ist eine europäische Idee der Industrialisierung. Klammer zu. Ein Klimaziel alleine reicht aber nicht, man braucht auch einen Weg dahin. Und über den wird wieder mal gestritten. In Berlin, wo das Ganze das ohnehin schwierige Binnenklima der Koalition belastet, und auf EU-Ebene, also sozusagen in Brüssel. Wir schalten gleich in beide Städte. Wir berichten über drastische Kürzungen bei der Berliner Verbraucherzentrale und was das für Bürgerinnen und Bürger bedeuten könnte. Und wir trinken zum Ende der Sendung gemeinsam alkoholfreies Bier. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn ich heute entscheide, dass ich in 6 Monaten einen Marathon laufen will, dann reicht es nicht, wenn ich mir bloß das Datum im Kalender eintrage. Ich muss schon auch was dafür tun, um den Marathon zu schaffen. Ich muss trainieren, brauche vielleicht einen Trainingsplan. Die EU-Kommission möchte den Mitgliedstaaten jetzt einen solchen Trainingsplan verpassen für Klimaschutz. Ein Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ein erstes gibt es ja. In 5 Jahren sollen 55% der Emissionen eingespart sein. Und jetzt wird nach einem Zwischenziel für 2040 gesucht. Aber es knallt, und zwar gewaltig, national wie auch europäisch. Schalten wir zuerst mal nach Berlin zu Katharina Thoms, wo sich die schwarz-rote Bundesregierung über das Thema verkracht hat, on top zu anderen Streitigkeiten. Katharina, wo liegen die Koalitionäre gerade auseinander?
Also vielleicht nochmal ganz wichtig zum Thema Marathon und Daten. Es gibt ein Datum, eben kommende Woche wollen die Umweltminister eigentlich das nächste Zwischenziel beschließen. 2040 sollen minus 90% des Kohlendioxid eingespart werden. So ist die Idee der EU-Kommission. Ja, und in der Bundesregierung gibt es eben Anzeichen dafür, dass man sich gar nicht so einig darüber ist, obwohl man sich eigentlich darauf geeinigt hatte. Mehrere Medien berichten darüber, dass die Unionsseite diesen Vorschlag nicht weiter unterstützen möchte. Und das ist offenbar auch schon in den Koalitionsverhandlungen hat man darüber diskutiert, ja, lass uns das doch lieber nicht mit reinnehmen, diese Unterstützung dieses 2040er Ziels. Jetzt hat sich Carsten Schneider, der Bundesumweltminister, ungewöhnlich deutlich, muss man sagen, geäußert. Diese Woche schon mehrmals. Am Morgen hat er davon gesprochen, dass es ein Knirschen in der Koalition gäbe, das hörbar ist und schwer erträglich, und er sei stinkig. Also, warum ist er sauer? Es gibt Hinweise, dass auch Deutschland neben anderen Staaten dieses Ziel nicht kommende Woche von den Umweltministern entscheiden lassen will, sondern dass man das gerne noch ein bisschen verschieben würde in den Oktober. Und dann würden nicht die Umweltminister das entscheiden, sondern die Regierungschefs der EU-Staaten. Und das Problem, was dann da auftreten würde, wäre, man bräuchte Einstimmigkeit. Das bräuchte man, wenn die Umweltminister entscheiden, es reicht eine qualifizierte Mehrheit. Und ja, längst nicht alle Staaten sind eben so begeistert von diesem Zwischenziel, und es droht eben, die ganze Sache zu scheitern. Und Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD hat dazu gesagt, ja, das ist eine völlig paradoxe Situation, die dann entstehen würde, weil wir hätten dann vielleicht weniger Reduktionsziele auf EU-Ebene. In Deutschland wären wir aber gezwungen, durch das Bundesverfassungsgericht mehr Klimaschutz zu machen, und das gilt es eben zu verhindern.
Aber entspricht nicht der Vorschlag, den die EU-Kommission gemacht hat, eigentlich genau dem, was im schwarz-roten Koalitionsvertrag drinsteht?
Genau, darauf hat man sich ja dann letztlich geeinigt. Genau, das steht da drin, minus 90% Kohlendioxid-Einsparung. Und dann gibt es dann noch so eine Regel, dass man, wenn man das nicht selber zu Hause schafft, kann man sozusagen Zertifikate auch in der Welt dazu kaufen. 3 Prozentpunkte kann man dann auch so schaffen. Darauf hat man sich geeinigt. Und der umweltpolitische Sprecher Jakob Blankenburg von der SPD hat das einfach auch nochmal darauf hingewiesen, hey Leute, wir haben darüber geredet, das haben wir so ausgemacht.
Das EU-Klimaziel 2040 ist im Koalitionsvertrag klar verankert und passt zu unseren nationalen Vorgaben. Dass diese Entscheidung kommt, das war lange absehbar, und deshalb haben wir sie auch schon in den Koalitionsverhandlungen klar geregelt. Und ich gehe davon aus, dass sich alle Koalitionspartner hieran gebunden fühlen.
Tja, er geht davon aus, aber das werden wir in den nächsten Tagen sehen, wie das stimmt.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen wie Verhindern über taktische Spielchen. Wie könnte denn da jetzt noch eine Einigung gefunden werden?
Also ich glaube, es sind vor allem die Appelle, die der Bundesumweltminister jetzt über die Medien lanciert. Es wird sicherlich auch Gespräche im Hintergrund geben, aber wir merken, so richtig einen Hebel hat er da nicht, sondern man kann jetzt vor allem darauf pochen, dass man eben sich doch eigentlich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt hat.
Inwieweit wird dieser Streit über dieses EU-Klimaziel gegebenenfalls auch durch den anderen Klimastreit in der Koalition beeinflusst, nämlich den um das Verbrenner aus, der jetzt ja nochmal durch die internationale Automobilausstellung auch Fahrt aufgenommen hat?
Ja, also das ist natürlich ein Teil letztlich von dem ganz großen Klimaziel, nämlich Klimaneutralität, dass wir eben auch die Verbrennermotoren ab 2035 in der EU, dass die nicht mehr zugelassen werden sollen. So hat man sich ja eigentlich auch darauf geeinigt. Und das wird jetzt von vielen Seiten angegriffen. Sie haben es gerade schon gesagt, internationale Automobilausstellung gestern. Der Kanzler hat es ein bisschen vorsichtiger formuliert, hat vor allem die berühmte Technologieoffenheit nochmal bemüht. Einseitige Festlegungen seien falsch, aber auch da kommt von Unionsseite eine klare Ansage, Verbrenner aus muss weg, das macht ja gar keinen Sinn. Und letztlich ist es wirklich sehr spannend, weil sogar die Grünen jetzt wackeln, in Baden-Württemberg vor allem, aber auch auf Bundesseite und sagen, naja, ob es jetzt ein Jahr früher oder später kommt, darauf kommt es ja jetzt auch nicht an.
Katharina Thoms war das zu den Klimastreitigkeiten auf Berliner Ebene. Dankeschön für diese Einordnung. Und nicht nur in Berlin gibt es Unstimmigkeiten, ob des 2040er Ziels, auch europäisch besteht noch Uneinigkeit, die Dänemark jetzt zu lösen versucht, das ja derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Es gibt jetzt einen neuen Vorschlag sozusagen aus Kopenhagen, den unsere Brüssel-Korrespondentin Annabel Brockhus gelesen hat. Annabel, wie versuchen jetzt die Dänen, die Mitgliedstaaten in Sachen 2040 an Bord zu bekommen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die Dänen haben am Anfang gesagt, sie wollen ein ambitioniertes Klimaziel 2040 erreichen. Und wenn man sich diesen Kompromissvorschlag durchliest, über den die Mitgliedstaaten gerade alle für sich erstmal den lesen und beraten, dann merkt man, dass auch dieser Kompromiss noch ziemlich ambitioniert ist, zumindest wenn man auf die inhaltliche Ebene guckt. Also die Dänen sagen, wir wollen auch weiterhin daran festhalten, bis 2040 die Treibhausgase um 90% zu reduzieren. Um das zu erreichen, hatte die EU-Kommission ja vor der Sommerpause vorgeschlagen, dass zum Beispiel die Mitgliedsländer internationale Klimazertifikate kaufen können. Das findet sich auch wieder in diesem Kompromissvorschlag von den Dänen. Allerdings scheint man da noch offen zu sein, diese Käufe vielleicht ein bisschen früher zuzulassen als bisher geplant und dass diese Klimazertifikate vielleicht auch, also dass man mehr Klimazertifikate kaufen könnte, als die EU-Kommission sich das bislang vorstellt. Da sind die Zahlen noch in Klammern, das heißt, da ist noch Diskussionspotenzial mit den Mitgliedsländern. Außerdem schlägt Dänemark vor, dass man jetzt auch außerhalb der EU CO2 abscheiden und speichern soll. Das sind sozusagen die inhaltlichen Vorschläge, mit denen Dänemark versucht, die Länder zu überzeugen. Allerdings, die Kollegin Katharina Thoms hat das ja gerade gesagt, es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht auch um das Verfahren. Also wann wird das Klimaziel 2040 entschieden und wer entscheidet eigentlich darüber? Dabei darf man nicht vergessen, dass von diesem Klimaziel 2040 auf europäischer Ebene ja auch das Klimaziel 2035 abgeleitet werden soll. Daran hält Dänemark fest in diesem Vorschlag. Und dieses Klimaziel 2035 ist wichtig für die Klimakonferenz im November und muss in 2 Wochen bei der UN eingereicht werden. Es gibt also eine Deadline. So, Deutschland und Frankreich wollen dieses Klimaziel jetzt aber erst beim nächsten Gipfel diskutieren. Das wäre im Oktober. Damit reißt man die Deadline. Die Kommission scheint dafür auch tatsächlich offen zu sein. Aber wie gesagt, die dänische Ratspräsidentschaft hält daran fest, weil sie einfach an diese Deadline für die UN halten will und weil sie auch eine Blockade von verschiedenen Staaten umgehen will, wenn sie das mit den Umweltministern bespricht, statt mit den Staats- und Regierungschefs.
Also Deutschland heikel, Frankreich heikel. Wer sind ansonsten die heiklen Mitgliedstaaten?
Heikle Mitgliedstaaten gibt es noch, wenn man nach Osteuropa schaut, Tschechien, Ungarn, Polen. Die zweifeln zum Beispiel auch an, ob man überhaupt ein Klimaziel 2040 braucht. Und dann reden wir nicht mehr über den Inhalt, sondern wirklich über die Substanz. Und da ist auch noch unklar, wie Dänemark sozusagen diese Länder überzeugen will, dass ein Klimaziel nicht nur sinnvoll ist, sondern dass man sich dazu ja auch verpflichtet hat mit dem europäischen Klimaschutzgesetz. Dänemark sagt, sie hätten mit allen Mitgliedstaaten gesprochen, bevor sie jetzt diesen schriftlichen Kompromiss ausgearbeitet haben. Am Freitag treffen sich das nächste Mal die Botschafter auf EU-Ebene und dann werden wir etwas klarer sehen, wohin das Ganze gehen kann.
Dann gibt's ja klimapolitisch heute auch noch eine weitere Nachricht, nämlich Klarheit in Sachen Taxonomie. Also der Frage, ob Atomkraft und Gas als nachhaltig eingestuft werden können von der Europäischen Union. Dazu hat ein EU-Gericht entschieden. Was genau?
Das EU-Gericht hat entschieden, dass die EU-Kommission das machen kann. Tatsächlich. Also, dass unter bestimmten Voraussetzungen Kernenergie und Gas zum Klimaschutz und auch zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Schrittweise, sagt das Gericht, geklagt hatte Österreich mit der Unterstützung von Luxemburg und auch einigen Umweltorganisationen und gesagt, dass Atomkraftwerke und Gaskraftwerke nicht klimafreundlich sind, nicht zu den Klimazielen passen und die EU damit praktisch Greenwashing betreibt.
Annabel Brockhus war das live aus Brüssel. Vielen Dank für diese Informationen und Einordnungen. Wenn Apple neue Geräte vorgestellt hat, es gab Zeiten, da war das ein riesiges Event, das die Titelseiten bestimmt hat. Ganz viel Aufregung, ganz viel Vorfreude auch auf die neue Technik. Was hat das Unternehmen sich jetzt wieder ausgedacht? Was ist die nächste Innovation, die die präsentieren? Gestern war es wieder soweit, Apple hat was vorgestellt, aber der Hype, der ist längst abgeflaut. Wie innovativ ist Apple eigentlich noch? Dieser Frage ist Nils Dams nachgegangen.
Let's talk about iPhone.
Apple stellt 4 neue iPhone-Modelle vor. Im Mittelpunkt steht eine besonders dünne Variante.
iPhone Air is unlike anything you've experienced before.
Das iPhone Air ist nur 5,6 mm flach. Wir Reporter können es ein paar Minuten ausprobieren.
Wenn ich es in der Tasche habe, dann hätte ich Angst, es zu verlieren, weil ich es einfach nicht mehr spüre. Es ist einfach sehr, sehr leicht. Also ich versuche es mal zu durchbrechen, ohne dass mich der Aufpasser hier jetzt vermöbelt. Wirkt stabil.
Es hat nur eine Kamera und keine physische SIM-Karte mehr. Der Platz wird für den Akku gebraucht, der angeblich einen Tag hat. Soll. Der Preis mindestens 1.200 Euro. Das leistungsfähigere Pro-Modell kostet mindestens 1.300 Euro, derselbe Preis wie der des Vorgängermodells. Wegen des Zollchaos haben viele mit höheren Preisen gerechnet. Verändert hat sich das Design. Der Kamerabereich auf der Rückseite ist jetzt über die ganze Breite des Geräts verteilt, nicht mehr nur auf der linken Seite. Das sieht jetzt ähnlich aus wie bei den Konkurrenzhandys von Google.
Also das ist typisch Apple, da haben sie geliefert,
sagt der Apple-Experte des Handelsblatts, Philipp Alvarez. Apple spricht bei seinem Event viel über neue Designs. Neue Funktionen, die auf Basis künstlicher Intelligenz funktionieren, sind kaum Thema.
Das wurde einfach ausgelassen.
Im letzten Jahr wurden neue Funktionen mit der eigenen KI Apple Intelligence noch groß angekündigt.
Es gibt ja sogar schon eine Sammelklage wegen der irreführenden Werbung, weil man diese Features versprochen hatte, die jetzt aber zum Teil wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen.
Beobachter fragen sich, ob Apple an Innovationskraft verloren hat. Zwar seien KI-Funktionen noch nicht das entscheidende Kaufargument, andere Firmen wie Google oder Samsung bieten aber schon mehr an. Zum Beispiel Sprachassistenten, die auch komplexere Fragen verstehen. Bei Apple Siri kann das noch so klingen.
Hey Siri, kannst du mal meine Mutter anrufen?
Verstehe ich richtig? Du möchtest Frau Zengel anrufen?
Nein, meine
Mutter. Okay. Ich tue es nicht.
KI hat sich mittlerweile bei so vielen Leuten so tief ins Leben eingegraben,
sagt der Apple-Experte des Spiegel, Matthias Kremp. Was KI angeht, sei es wichtig, dass Apple aufholt.
Auch wenn sie es vielleicht nicht aus eigener Kraft schaffen, sie müssen da auf jeden Fall eine tiefere Integration von mir aus ChatGPT, Gemini und weiß der Teufel was ins iOS integrieren.
Trotzdem steht Apple nach wie vor gut da. Milliarden Menschen nutzen die Geräte und die damit verbundenen Dienste.
Also die haben dieses ganze Ökosystem um ihre Geräte herum geschaffen, dass es sehr leicht ist, Leute mit günstigen Einstiegsprodukten erstmal reinzuholen und dann stufenweise zu immer mehr Käufen zu verleiten.
Ja, Apple ist noch innovativ, sagt Experte Alvarez.
Aber es gibt halt diesen einen Bereich, den sie vernachlässigt hatten und da noch aufholen müssen.
Wie innovativ ist Apple noch? Nils Dams ist dieser Frage nachgegangen anlässlich der Vorstellung des neuen iPhone-Modells. Berlin muss sparen. Das hat schon die Kulturszene mit teils dramatischen Einschnitten erlebt oder auch etwa die Hochschullandschaft. Und nun bekommt es der Verbraucherschutz ab. Im Haushaltsentwurf der Landesregierung für die Jahre 2026 und 2027, da drohen der Verbraucherzentrale drastische Einschnitte, was über die Stadt Berlin hinauswirken könnte. Heute beschäftigt dieses Thema die geplanten Kürzungen den zuständigen Ausschuss. Daniela Siebert aus unserem Berliner Landesstudio berichtet.
Existenzbedrohend nennt Vorstand Markus Kamrath die neue Situation für die Verbraucherzentrale Berlin. Seit der Haushaltsentwurf der CDU-SPD-Landesregierung für 2026 bekannt wurde, ist der im Januar berufene neue Chef genauso geschockt wie sein Team, denn sie sollen erheblich weniger Geld bekommen.
1,4 Millionen aus unserem Budget würde verschwinden. Ungefähr 40% unserer Stellen stünden zur Disposition. Das sind etwa 20 bis 22 Mitarbeitende. Selbst wenn wir uns von allen befristeten Mitarbeitern trennen sollten, hätten wir noch einen Fehlbetrag in sechsstelliger Höhe fürs nächste Jahr.
Was Kamrath und seine Verbraucherschützer besonders umtreibt, das Land Berlin will auch aus Gemeinschaftsprojekten mit Verbraucherzentralen anderer Länder aussteigen, für die es zusätzliche Gelder vom Bund gibt. Das Land Berlin spart damit 300.000 Euro ein, die Verbraucherzentrale Berlin verliert aber gleich die doppelte Summe von 600.000 Euro. Sie wird nach diesen Plänen zahlreiche Angebote für die BürgerInnen abschaffen müssen.
Die gesamte Aufklärung zu wirtschaftlichem Verbraucherschutz, also zu Gefahren im Internet, zu Fake-Shops, zu Überschuldungsfallen, zu sogenannten Dark Patterns. Im Prinzip würde unser ganzer Ernährungsbereich wegfallen.
Außerdem Beratung für Menschen mit Strom- und Gasschulden und die Vor-Ort-Beratung für Eigenheimbesitzer, die energetisch sanieren wollen, so Kamrath. Erster Widerstand gegen diese Einschnitte formiert sich bereits. 8 Organisationen, die Vereinsmitglieder bei der Verbraucherzentrale sind, appellierten gemeinsam an das Abgeordnetenhaus, dass der bestehende Umfang gesichert werden solle, indem die Verbraucherzentrale die Menschen in Berlin unterstütze. Unterzeichner sind etwa der Fahrgastverband ProBahn und der Migrationsrat Berlin und der Berliner Mieterverein. Dessen Geschäftsführerin Wiebke Werner formuliert das gemeinsame Anliegen.
Dass dieses breite Beratungsangebot möglichst nicht angegriffen werden sollte. Wir möchten nicht, dass an dieser Stelle zulasten der Berlinerinnen und Berliner gekürzt wird, weil wir denken, in Zeiten dieser krisenbehafteten Umstände und Verunsicherungen ist es ganz essentiell wichtig, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass Bürgerinnen und Bürger sich schlau machen können.
Für das Budget der Verbraucherzentrale ist in Berlin hauptsächlich die CDU-Senatorin Felor Badenberg zuständig. Auf die Deutschlandfunk-Anfrage, warum und in welcher Höhe die Mittel gekürzt werden sollen, betont die Senatorin, dass der Landeshaushalt konsolidiert werden müsse und in ihrem eigenen Haushalt nur in wenigen Bereichen überhaupt Einsparungen möglich seien. Sie habe folgende Prioritäten gesetzt, so Felor Badenberg.
Die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale ist von Kürzungen ausgenommen worden. Das bedeutet, dass die Kernarbeit für den Verbraucherschutz im Land Berlin auch gesichert ist. Gekürzt wurden einzelne Projektförderungen. Das ist schmerzhaft. Das ist uns auch nicht leicht gefallen. Aber angesichts der engen Spielräume, die uns zur Verfügung stehen, letztendlich auch unvermeidbar.
Die Verbraucherzentrale Berlin ruft auf ihrer Internetseite BürgerInnen auf, sich für sie einzusetzen und die Fraktionen von CDU und SPD im Berliner Abgeordnetenhaus in ihrer Sache anzuschreiben. Vorstand Markus Kamrath ist noch nicht ganz hoffnungslos, dass die mannigfachen Reaktionen gerade in den beiden Regierungsparteien Wirkung zeigen, zumal er von vielen PolitikerInnen viel Wertschätzung für die Arbeit der Verbraucherzentrale hört.
Deswegen habe ich eigentlich großes Vertrauen in die Abgeordneten, dass im Laufe des parlamentarischen Verfahrens sich dann noch Dinge ändern lassen. Nichtsdestotrotz ist bei uns und auch gerade bei meiner Belegschaft gerade die Verunsicherung riesengroß.
Daniela Siebert berichtete über drohende Kürzungen bei der Verbraucherzentrale in Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Am letzten Freitag, da haben wir hier in der Umweltsendung ja ausführlich über die Schwierigkeiten der Wein- und auch der Hopfenbranche berichtet. Nicht nur durch den Klimawandel, auch durch den verändernden Konsum geht der Absatz zurück. Viele Menschen trinken deutlich weniger, eben auch, weil das Bewusstsein für die gesundheitlichen Gefahren deutlich gestiegen ist. Alkohol kann Körper und Leben zerstören. Und trotzdem hat er sich in unser gesellschaftliches Leben regelrecht reingefressen. Das Feierabendbier zum Beispiel. Immer öfter ist das aber alkoholfrei. Anja Nils berichtet.
So, jetzt machen wir mal die Deckel von der Brauchpfanne auf. Gucken mal rein. Die hat ein Totalvolumen von ungefähr 6000 Liter.
Und je nach Sorte brauchen wir 4.000 bis 5.000 Liter pro Sud hier in der Braupfanne.
In dem großen kupfernen Kessel braut die Braumanufaktur Potsdam Bier in Bioqualität, erklärt Braumeister Jörg Kirchhoff. 1 Million Liter pro Jahr werden verkauft, zum Beispiel als Maibock, Potsdamer Stange, Potsdamer Weiße oder Märzen mit ungefähr 5% Alkohol oder als Bio-Hell-frei, das heißt frei von Alkohol. Es gibt Brauverfahren, bei denen erst gar kein Alkohol entsteht und welche, in denen der Alkohol nachträglich herausgeholt wird, erklärt Kirchhoff.
Also wir verfahren eine Vakuumverdampfung, so wird es thermisch sozusagen der Alkohol verdampft und haben eine Aromenrückgewinnung aus der alkoholischen Phase und dann wird am Ende noch wieder erst 0,0er Bier gemacht und dann wird ein bisschen Bier zugemischt auf 0,3. Also der Gesetzgeber sagt, der alkoholfreies Bier ist unter 0,5 und wir sind auch bei 0,35 dann ungefähr am Ende und wenn ein bisschen Alkohol drin ist, schmeckt es immer besser wie 0,0er Bier.
Gute Entalkoholisierungsanlagen kosten ca. 500.000 Euro. Weil die Potsdamer Braumanufaktur deshalb keine eigene hat, wird das Bier zum Entalkoholisieren nach Bayern gefahren und dann wieder zurück, sagt Thomas Köhler von der Braumanufaktur Potsdam.
Wir haben die Fahrkosten und auch das Entalkoholisieren kostet auch Geld, ganz klar. Unser alkoholfreies Bier ist teurer wie das normale.
Das ist nicht überall so, aber günstiger als andere Biere sind die alkoholfreien selten. Das scheint nicht zu stören. Obwohl der Bierkonsum insgesamt in Deutschland stark rückläufig ist, steigt die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier an, so Holger Eichele vom Brauerbund.
Wenn man sich die vergangenen 20 Jahre ansieht, dann hat sich die Produktionsmenge mehr als verdoppelt von 330 Millionen Liter im Jahr 2004 auf 700 Millionen Liter im Jahr 2024. Also der Trend zu alkoholfreien Bieren ist ungebrochen. Und mittlerweile kommt diese Getränkekategorie bei Bier im Handel schon auf 9% aller verkauften Biere.
Das liege an einem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein und der Angst vor Führerscheinverlust, meint Holger Eichele.
Gerade junge Leute, Jugendliche und Heranwachsende konsumieren alkoholische Getränke wesentlich bewusster und wesentlich verantwortungsvoller als frühere Generationen.
Mit Recht, denn inzwischen gilt medizinisch als sicher, dass Alkohol bereits vom ersten Tropfen an schädlich sein kann. Darüber informiert unter anderem die Stiftung Gesundheitswissen in den sozialen Medien.
Alkohol ist ein Gift, das sich auf alle Körperzellen auswirken kann. Manche Organe sind jedoch empfindlicher als andere. Neben Lebererkrankungen können beispielsweise Entzündungen im Magen-Darm-Trakt sowie Krebserkrankungen die Folge sein. Auch das Herz-Kreislauf-System kann betroffen sein, mit Folgen wie Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen. Weiterhin kann es zu Nervenschädigungen kommen, beispielsweise im Gehirn.
Dazu können psychische oder soziale Probleme kommen. Die Ausrede, Alkohol einfach gut zu vertragen, zähle nicht, sagt Peter Strate von der Asklepios-Klinik für Abhängigkeitserkrankungen.
Und dann gibt es ja die, die am nächsten Tag keine Wirkung, also keine negative Auswirkung vom Alkohol verspüren, auch wenn sie mal zu viel getrunken haben. Die Schädigung findet trotzdem statt. Also das Gift ist halt immer giftig. Die Frage ist nur, nehme ich das noch wahr oder nehme ich es wahr oder nicht?
Wenn der Alkoholgehalt weniger als 0,5% beträgt, darf ein Bier als alkoholfrei bezeichnet werden. Ob man das so akzeptiert, muss jeder selbst entscheiden. Allerdings kommen kleinste Mengen Alkohol auch in anderen Nahrungsmitteln vor, erklärt Holger Eichele vom Brauerbund.
Diesen geringen Restwert, den haben Sie auch in Kefir, den haben Sie in Sauerkraut, den haben Sie in Mischbrot, den haben Sie in Orangensaft oder in reifen Bananen. Also es gibt viele Lebensmittel, die eben diese Minimenge an Restalkohol enthalten.
Besonders beliebt bei fitnessbewussten Menschen sei vor allem das alkoholfreie Hefeweizen.
Und wegen der oftmals mineralischen und isotonischen Eigenschaften ist es eben auch bei Sportlern sehr beliebt. Und durch das Weglassen des Alkohols ist es natürlich auch deutlich kalorienärmer als traditionelles Bier.
Im Handel und in Restaurants wird aber auch das Angebot an alkoholfreien Alternativen zu anderen alkoholischen Getränken immer größer. Es gibt alkoholfreien Sekt und Wein und auf fast jeder Speisekarte alkoholfreie Cocktails. Bei der Braumanufaktur Potsdam ist man inzwischen auf das alkoholfreie Bier richtig stolz. Das hat aber ein bisschen gedauert, erzählt Jörg Kirchhoff.
Also wir haben uns lange gesträubt, muss man schon so sagen. Und am Anfang haben die ja auch nicht so gut geschmeckt und weil man sich auch nicht richtig mit der Technologie beschäftigt hat. Und dann haben wir uns da auch mal richtig reingekniet in das Thema und haben ein sehr gutes Resultat erzielt. Und seitdem wir das jetzt richtig im größeren Stil machen und die Qualität auch top ist, finden wir schon, dass es ein gutes Produkt ist und ich trinke das selber auch gerne, wenn ich Auto fahren muss.
Na dann Prost. Anja Nehls war das über den Trend zum alkoholfreien Bier. Russland hat den polnischen Luftraum mit Drohnen verletzt, offenbar gezielt. War das ein Test? Wenn ja, dann kann Russland jetzt beobachten, wie eine Kette von offiziellen Treffen und Absprachen einsetzt. Die Institutionen koordinieren sich. Thema gleich in den Informationen am Mittag mit Dirk Oliver Heckmann. Alle Themen dieser Sendung können Sie nachhören. Am besten abonnieren Sie direkt unseren Podcast, dann verpassen Sie garantiert nichts. Das geht in unserer kostenlosen Deutschlandfunk-App. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, danke fürs Zuhören. Kommen Sie noch gut durch den Tag.